Unternehmenswerte frisch geröstet. Im Podcast Negemann to go. Von der 5B-Strategie bis zur Kaffeemethode. Für mehr Gewinn, Erfolg und Zeit. Von und mit Alexander Negemann, Wirtschaftswissenschaftler, Entscheidungsfinder, Speaker, Autor. Negemann to go. Alles andere ist kalter Kaffee.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Negemann to go, der Podcast für alle Unternehmer, Selbstständige und die, die es werden wollen. Heute eine ganz spannende Interviewfolge und zwar mit keinem geringeren als Dr. Heribert Baken, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und öffentlich vereidigter Sachverständiger für Unternehmensbewertung. Was das alles mit dem echten Unternehmertum zu tun hat, das wollen wir heute einmal aufklären und ich freue mich total, dass du heute bei mir im Studio dabei bist. Hallo, lieber Heribert.
Hallo Alexander, danke, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, in meinem Podcast geht es natürlich immer um drei zentrale Fragestellungen. Es geht um deinen persönlichen Antrieb, es geht darum, wie du das machst, was du machst und es geht darum, was ist denn eigentlich für den Zuhörer heute drin. Und da es auch bei mir um Werte geht, werden wir der Sache der Werte heute mal ein bisschen tiefer auf den Grund gehen. Und du siehst das Thema Unternehmenswerte aus einer ganz anderen Perspektive, als ich das tue. Und so viel spannender finde ich heute die Möglichkeit, dass wir heute hier zusammengekommen sind.
Ja, das ist so. Genau. Für uns ist die Frage der Unternehmensbewertung mit Sicherheit ein wenig anders gelagert als bei dir. Wir sehen das ja in der Regel, gibt es ganz unterschiedliche Anlässe, wo man dann so eine Unternehmensbewertung braucht oder viele fragen sich auch, ja, wofür brauche ich das dann überhaupt? Und immer, wenn sie dann plötzlich vor der Fragestellung stehen, ja, was ist denn mein Unternehmen wert? Ja, dann sucht man natürlich immer erstmal und weiß nicht, wie man da rangehen soll. Und von daher gesehen kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken und aus ganz unterschiedlichen Gründen dann auch immer Fragestellungen mit der zentralen Frage, was ist mein Unternehmen denn wert?
Also ich bin schon ganz, ganz gespannt auf das, was wir heute hier so alles besprechen werden.
Negemann to go. Interview.
Das, was das Format natürlich auszeichnet, ist dein persönlicher Antrieb. Und ich habe mal geguckt, ich habe ja schon viel studiert, aber Dr. Heribert Baken, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und dann noch öffentlich vereidigter Sachverständiger. Also das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Manchmal würde man ja an dieser Stelle sagen, das geht nun wirklich nicht. Und es geht doch. So viele Menschen mit dieser Qualifikation sucht man, glaube ich, vergeblich in Deutschland. Ich glaube, du bist einer der wenigen Einhörner, die alle drei Sachen hier miteinander kombinieren. Erzähl mir mal, was war denn so dein persönlicher Antrieb, das alles zu machen?
Negemann to go. Bold why.
Ja, mein persönlicher Antrieb war eigentlich der gewesen, dass als es nachher um die Hauptfächer im Hauptstudium bei der Betriebswirtschaftslehre der Universität zu Köln ging, ja, was suche ich mir denn aus? Ich hatte ursprünglich eine Banklehre gemacht und da war von daher gesehen eins der Hauptfächer schon gesetzt, nämlich Bankbetriebslehre. Aber das zweite Hauptfach, das war mehr oder weniger offen gewesen und da hat man sich natürlich gefragt, ja, was machst du denn? Und für mich war schon relativ zeitig klar gewesen, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen wollte. Also ich wollte nicht unbedingt in ein Angestelltenverhältnis. Und da habe ich mich natürlich gefragt, na ja, womit kannst du denn, was ist interessant? Und womit kannst du einigermaßen sicher, dauerhaft dich und eine potenzielle Familie ernähren? Und da war dann halt der Studiengang der Wirtschaftsprüfung für mich eine sehr interessante Alternative gewesen, ganz einfach vor dem Hintergrund, weil ich gedacht habe, na ja, wenn du diesen Berufsweg wählst, kannst du ganz viele Sachen selber beurteilen und brauchst keinen Dritten dafür. Weil der Studiengang oder halt auch die Prüfung des Wirtschaftsprüfers sehr breit angelegt ist. Man hat also mehr oder weniger nicht nur das betriebliche Prüfungswesen, was letztendlich auf den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches basiert, sondern man wird halt auch sehr dezidiert in rechtlichen Thematiken ausgebildet, in steuerlichen Thematiken ausgebildet. Und natürlich auch betriebswirtschaftlichen, aber mit einem betriebswirtschaftlichen Studium ist das mehr oder weniger häufig nur Wiederholung, die man dadurch läuft. Aber für mich war das eins der Hauptmotivationen, dieses Fach zu nehmen, weil man vom Wissensspektrum her extrem breit aufgestellt ist. Und da habe ich dann halt auch schon die ersten Unternehmensbewertungsschritte im Hauptstudium gelernt, weil den Professor, den wir damals hatten, der den Lehrstuhl geleitet hat, war einer, der die Kölner Funktionslehre im Rahmen der Unternehmensbewertung erfunden hatte, Professor Sieben. Und das hat er natürlich auch in seinen Vorlesungen gelebt. Und wenn er dann mal von seinem Skript aufschaute und mal wirklich dann aus der Praxis erzählte, dann wurde es auch wirklich interessant und dann rieselte auch nicht mehr der Staub von den Wänden runter. Von daher gesehen, es war ein toller Studiengang, was hatte mich dann auch gefesselt. Und als ich dann fertig war, war halt die Frage, naja, gehst du wieder in eine Bank zurück oder gehst du mehr oder weniger dann in den Bereich der Wirtschaftsprüfung? Und Bank war dann irgendwann für mich keine Alternative mehr, weil das, was mich im Bankenbereich interessiert hatte, war das Anlagegeschäft, das Wertpapiergeschäft. Da war mein damaliger Lehrherr, salopp mal im Junior C hier in Köln, die Privatbank, ja auch extrem stark gewesen. Ich habe auch mein Wissen seit der Lehre in dem gesamten Bereich da praktisch auch erweitert, egal ob es jetzt Rentenhandel war, ob es Repo-Geschäfte waren, ob es Derivatengeschäfte waren. Ich habe auch kurz vorm Ende des Studiums mit einem Studienkollegen eigene Derivatenprogramme geschrieben, die dann auch in der Bank eingesetzt worden sind, wo mir dann halt auch meine praktische Tätigkeit vorher zugute kam. Aber irgendwo hatte sich das dann ausgelaufen und dann war halt die Überlegung, naja, wenn du jetzt nicht zur Bank gehst, dann halt zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und wurde dann auch direkt nach dem Studium angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, hier in Bonn bei der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der BDO anzufangen. Was ich dann auch gemacht habe, weil die mir angeboten hatten, ich hatte nach dem Studium die Möglichkeit zu promovieren, dass ich dementsprechend so ein Teilzeitmodell fahren konnte, also 9 Monate arbeiten, 3 Monate war ich freigestellt, so dass ich mehr oder weniger neben der Arbeit dann halt auch meine Promotion schreiben konnte. Und als das dann ja erledigt war, kamen dann irgendwann die Berufsexamina und da habe ich dann auch was gemacht, was man normalerweise nicht machen sollte, nämlich beide Examina in einem Jahr. Viele werden sagen, die das kennen, das geht doch gar nicht. Doch, es geht. Es ist zwar nicht unbedingt ratenswert und ich würde das wahrscheinlich retrospektiv auch nicht nochmal machen, aber vom Grundsatz her funktioniert es. Ich musste dann nochmal eine Ergänzungsprüfung im WP-Bereich machen. Aber das hatte dann funktioniert. Ja, und dann bin ich von der BDO weg oder war schon bei der BDO weg, war hier bei einem Mittelständler in Köln gewesen. Und da war dann halt die Fragestellung, ob ich nach dem WP-Examen dann auch hier Partner werde, habe mich aber dann dagegen entschieden. Und relativ kurze Zeit später habe ich mich dann mit der ACT Audit hier in Köln selbstständig gemacht, aber halt auch anfangs noch mit erfahrenen Berufskollegen zusammen, die mehr oder weniger so ein bisschen unterstützend beiseite standen. Aber ich habe nachher die Anteile komplett alleine übernommen. Und ja, das mache ich jetzt seit 23 Jahren in dem Korsett und habe im Wesentlichen den gehobenen Mittelstand als Kunden. Wir machen überhaupt kein Deklarationsgeschäft oder Steuergeschäft, sondern wir machen wie eine klassische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft viel Prüfungsgeschäft von Anfang an. Nationalen, auch im internationalen Kontext. Ich habe sehr auch durchaus bekannte und renommierte Kunden gehabt, die auch international unterwegs waren. Dadurch hat sich dann halt auch die Notwendigkeit ergeben, internationales Steuerrecht zu beherrschen. Ich habe dann einen Fachberaterlehrgang infolgedessen gemacht und auch absolviert, bestanden, habe mich aber nicht bestellen lassen, weil das auch immer mit einem zusätzlichen Kostenaufwand verbunden ist. Es gab dann halt im Ausland Transaktionsgeschäft, also dass ausländische Töchter gekauft oder verkauft werden sollten, wo ich dann als Berater immer mit dabei war. Also alles, was so der gehobene Mittelstand im Produktionsbereich, im Handelsbereich oder wie auch immer anbetraf, da war ich dann immer so der Sparingspartner für die Gesellschafter, Geschäftsführer, um halt zu überlegen, ja, was kann man tun, wo geht die Richtung hin, soll ich dahin gehen oder dahin, Was sind die Risiken? Was sind die Chancen? Also eine super spannende Reise. Und das führte dann danach immer weiter dazu, man wird ja auch mit den Kunden älter, dass auch irgendwann natürlich häufiger die Fragen der Unternehmensnachfolge anstanden. Auch da hat man dann natürlich in unserem Bereich wieder einen Fachberaterkurs und einen Fachberaterlehrgang gemacht. Auch den habe ich dann absolviert und erfolgreich abgeschlossen, habe mich aber auch da wieder nicht bestellen lassen. Und ja, diese Fragestellung, das Geschäft hat sich ein bisschen geändert. Wir haben zwar immer noch WP-Geschäft, aber sehr viele Anfragen kommen jetzt auch im Rahmen der Unternehmensnachfolge, weil man natürlich auch ganz einfach viel Erfahrung braucht in dem Bereich. Und neben sachlichen Themen auch ganz, ganz häufig emotionale Themen eine Rolle spielen. Und ja, durch meinen eigenen persönlichen Lebensweg habe ich da ja leider sehr viel negative Erfahrungen machen dürfen, die aber natürlich dann dazu geführt haben, dass bei der Beratung man nicht aus dem Lehrbuch erzählt, sondern einfach aus eigener Erfahrung. Ja, und aufgrund dessen kam dann der nächste Schritt, weil bei jeder Unternehmensnachfolge von irgendwelchen Unternehmen geht es natürlich dann auch immer um die Frage der Unternehmensbewertung, was ist denn mein Unternehmen wert? Und da die Grundlagen ja schon im Studium gelegt waren, war natürlich der Weg dahin nicht so weit. Und ich habe es auch immer gerne gemacht, auch in den Jahren vorher. Und dann war irgendwo der Punkt dann erreicht, wo ich gesagt habe, na ja, es gibt den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Und da gibt es hier in Köln nicht so viele. Wir sind also aktuell nach meinem Wissen 8 in den gesamten IHK-Kreis Köln. Und wenn es dann um gesellschaftsrechtliche Anlässe geht, wo ein Gesellschafter raus soll und der Gesellschaftsvertrag dann zum Beispiel vorsieht, dass bevor das vor Gericht geht, man einen Einigungswert über ein Schiedsgutachten findet, dann werden halt immer die öffentlich bestellten Sachverständigen engagiert oder initiiert, um diesen Wert dann zu ermitteln. Aber nicht nur das, sondern wir haben natürlich auch teilweise, werden wir von Gerichten angefragt, wenn es da zu Streitigkeiten kommt. Da gibt es dann halt Parteigutachten und dann arbeiten wir im Auftrag des Gerichtes so gesehen, um für Sie als verlängerter Arm dann einen Unternehmenswert zu ermitteln, der dann vor Gericht dann ganz häufig verwandt wird. Ja, das war mal so ein ganz kurzer Abriss. Kurz, relativ kurz.
Also für das, was du bisher alles in deinem Leben schon gemacht hast, absolut kurz, gar keine Frage. Aber ich muss noch ein paar Fragen stellen, tatsächlich für unsere Zuhörer. Denn natürlich sprichst du als erfahrener Mensch in deinem Business über WP. Was heißt WP ganz genau übersetzt? Ich habe eine Vorstellung, aber lass uns unsere Zuhörer bitte nicht in Unwissenheit, was du mit WP meinst, wenn du über WP-Geschäft sprichst.
Ja, das ist ja immer dieses Kürzel, was wir vor unserem Namen tragen. WP-STB heißt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in der Kurzform. Ja, was macht ein Wirtschaftsprüfer überhaupt? Also das ist in der Wirtschaftsprüferordnung ganz einfach geregelt, was die Aufgaben des Wirtschaftsprüfers sind. Wir haben mehr oder weniger einen staatlichen Auftrag, wenn es darum geht, Bilanzen zu prüfen. Das ist eine Vorbehaltsaufgabe, die bei mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften, insbesondere bei großen Kapitalgesellschaften, eine Vorbehaltsaufgabe der Wirtschaftsprüfer ist, also betriebswirtschaftliche Prüfungen durchzuführen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, im steuerlichen Bereich oder im betriebswirtschaftlichen Bereich zu beraten und dann halt auch teilweise im Treuhandbereich tätig zu sein. Der Katalog ist relativ eng. Wir sind auch durch das Wirtschaftsministerium so gesehen als unseren obersten Dienstherr staatlich beaufsichtigt und sind einer der wenigen Berufszweige, die halt auch siegelführend sind. Also von daher gesehen, wir unterliegen gesetzlich ganz bestimmten Regularien, ähnlich wie die Notare. Und haben dementsprechend auch staatlich vordefinierte Aufgaben zu erfüllen. Können als Wirtschaftsprüfer natürlich auch im steuerlichen Bereich tätig sein, aber halt nicht nur alleine. Und das ist umgekehrt bei einem Steuerberater, der ist natürlich im Wesentlichen im steuerlichen Bereich unterwegs, darf aber zum Beispiel keine betriebswirtschaftlichen Prüfungen durchführen, insbesondere wenn es dann darum geht, große Kapitalgesellschaften mal so prüfen zu sollen. Ja, also das ist die Abkürzung von WP und SDB.
Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Ja, und ja, das Spannende ist, du sagst es gerade, das heißt, du musst den Hut einmal umdrehen. Ja, das heißt, auf der einen Seite machst du dann das WP-Geschäft und auf der anderen Seite machst du das Steuerberatergeschäft. Dann muss der Hut einmal umgedreht werden, damit es da keine Interessenkonflikte gibt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Weißt du, wenn du zum mittelständischen Kunden gehst, das ist ganz einfach, du musst ein Problem lösen. So, der Mandant hat ein Problem und dieses Problem ist in der Regel komplex. Und nicht einfach nur eindimensional, sondern mehrdimensional. Und du musst dann halt auch über den Tellerrand drüber gucken können. Ja, du musst ganz einfach diese Komplexität dieses Problems, musst du wie eine Zwiebel abschichten, musst das in einzelne Teilkomponenten auseinander dröseln und mit dem Mandanten zusammen dann dieses Problem filetieren und Lösungsansätze dafür bieten. Das ist eigentlich eher so nach dem Motto, ich habe ein folgendes Problem, mach fertig. So, und das bei einer komplexen Thematik. Und so verstehe ich mich dann halt auch eher als, das ist ja auch unser Spruch, wir denken in Lösungen, als ja jemand, der Lösungen jemanden präsentiert und der nicht ständig über Probleme diskutiert. Ja, Probleme haben wir alle und die sind auch ganz einfach da. Aber es geht ja ganz einfach darum, dass man Lösungsansätze sich überlegt und über Lösungsansätze diskutiert. Und das geht in der aktuellen Zeit bei ganz vielen, finde ich, unter.
Ja, und genialer als die Kommunikation, die du mitbringst für ein Unternehmen und vielleicht auch für die Abwicklung eines Unternehmens, geht's ja eigentlich gar nicht. Man muss sich mal vorstellen, ich meine, so ein Unternehmen ist nichts Banales. Es ist nicht so banal wie ein Oldtimer, den es vielleicht zu bewerten gilt und Preis aufzurufen, wenn es dann um Verkauf geht. Ein Unternehmen ist viel, viel komplexer, wie du es schon richtigerweise sagst. Und wenn wir jetzt jemanden haben wie dich, der komplett topfit ist im Bereich der Bilanzen, der topfit ist in der Bewertung der eigentlichen Unternehmung als solches und dann auch bei der Transaktion der Unternehmung unterstützen kann. Das ist ja eine absolut großartige Kombination, wie ich finde. Lass uns mal den Übergang finden.
Negemann to go. Business.
Ja, lass den Zuhörer mal verstehen, wie du denn das machst, was du machst. Und nimm dir gerne, wenn du magst, eins deiner Schwerpunktthemen raus, dass wir da vielleicht ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Vielleicht sogar die Unternehmensbewertung als solche.
Ja, ich will mal an einem aktuellen Fall das vielleicht darstellen, wie komplex oder umfangreich das sein kann. Also es gibt ja unterschiedliche Anlässe, nicht nur der Nachfolgeberatung, wo es dann mehr oder weniger auch um die Frage der Unternehmensbewertung geht. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Anlässe. Ein aktueller Fall, der derzeit sehr komplex ist, ist, dass wir ein größeres oder ein sehr großes Handelsunternehmen haben mit einem dreistelligen Millionenumsatz. Und das ist historisch gewachsen, wie ganz viele mittelständische Unternehmen, die es in Deutschland gibt. Und da gibt es zwei Gesellschafterstämme. Und das ist ursprünglich mal von dem Großvater hochgezogen worden und wie das Leben so spielt, ergeben sich daraus dann halt unterschiedliche Familienstämme. Und diese Familienstämme wollen jetzt einfach nicht mehr miteinander. Und jetzt ist die Überlegung, ja, was kann man denn machen? Und dieses Unternehmenskonstrukt ist halt über zigfache Betriebsaufspaltung und Holdingkonstruktionen relativ groß und relativ unübersichtlich. Und jetzt muss man halt dieses große und unübersichtliche Firmengeflecht so auseinanderdröseln, dass nachher beide Familienstämme ihren eigenen Weg gehen können. Und dafür gibt es halt durchaus steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und eine dieser die jetzt hier in diesem konkreten Fall zum Tragen kam, steuerliche Gestaltungsmöglichkeit ist die sogenannte unechte Realteilung. Da muss man mehr oder weniger erstmal alle Gesellschaften in eine reinbringen und kann die dann dementsprechend danach wie einen Kuchen auseinander dividieren, dass mehr oder weniger der eine Teil der Vermögensgegenstände und Schulden zu dem einen Familienstamm geht und der andere Teil des Kuchens zu dem anderen Familienstamm. Das geht alles, aber so einfach, wie sich das jetzt anhört, ist das von der Technik nachher nicht, weil man muss dann erstmal nur zig Unternehmensbewertungen machen für das rein. Und je nachdem, wann der Zeitpunkt des Auseinandergehens gehen, das heißt des Teilens des Kuchens, muss man dann zu dem Zeitpunkt nochmal Unternehmensbewertung machen. Das heißt, wir haben dann eine sehr enge Verzahnung zwischen Unternehmensnachfolge und Unternehmensbewertung. Und da spielen halt auch die Unternehmenswerte, auch für steuerliche Zwecke, eine erhebliche Rolle. Das ist zum Beispiel eine Thematik, die aktuell da ist. Wir haben eine andere Thematik, wo es ganz einfach darum geht, das Unternehmen zu verkaufen. Ja, da muss man halt gucken, ist man auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite, weil auch da gibt es nicht den richtigen Unternehmenswerte, sondern es gibt ganz viele richtige Unternehmenswerte, die halt abhängig sind von der Stoßrichtung, dem Bewertungsverfahren. Und am Ende des Tages ist der richtige Unternehmenswert der, den jemand anders bereit ist zu zahlen. Ja. Und von daher gesehen muss man dieses Füllhorn der Unternehmensbewertungsmethoden dann halt auch so einsetzen, dass es ziel- und kundenadäquat ist. Ja, nicht jede Bewertungsmethode ist für jeden Sachverhalt auch immer geeignet. Das muss man ganz einfach sehen. Ein drittes Beispiel für Unternehmensbewertungen, die tagtäglich vorkommen, ist im familienrechtlichen Bereich zum Beispiel der Bereich der Scheidung. Ja, wenn du dran denkst, dass bei einer Scheidung irgendwo Unternehmensvermögen eine Rolle spielt und kein Ehevertrag da ist, ist natürlich auch die Frage der Unternehmensbewertung an der Stelle sehr evident, auch für das Überleben des Unternehmens. Weil es ja nicht darum geht, Geld für einen Unternehmensverkauf zu bekommen, sondern man muss mehr oder weniger eine Ausgleichszahlung leisten, ohne dass man mehr oder weniger Liquidität bekommt. Und am Ende des Tages muss ja dieses Unternehmen auch diesen Ertrag abwerfen, um gegebenenfalls diese Ausgleichszahlung leisten zu können. Und auch da, je nach Sachverhalt, das unterschätzen auch die meisten, ist es so, dass das Unternehmen zweimal bewertet werden muss. Nämlich einmal zum Zeitpunkt der Heirat, wenn es das Unternehmen dann schon gab, ja, und dann zum Zeitpunkt der Trennung. So, und von daher gesehen gibt es nicht nur eine Unternehmensbewertung, sondern zwei Unternehmensbewertungen, was die meisten dann auch trifft, weil natürlich zwei Unternehmensbewertungen zu machen, ist teurer als eine Unternehmensbewertung zu machen. Und das sind zum Beispiel so familienrechtliche Thematiken. Beim Steuerlichen ist es halt diese Umstrukturierungsthematik, die wir eben hatten, oder dann auch ganz klassisch die Unternehmensübergabe auf Kinder oder Ehepartner oder wie auch immer, wo es dann darum geht, ja, wie, welchen Wert habe ich denn, den ich dann übergebe? Ein anderer Sachverhalt, der auch häufig vorkommt, ist für Finanzierungsfragen. Dass man ganz einfach den Wert für ein Unternehmen ermitteln muss für mögliche Finanzierung durch Fremdkapitalgeber. Ja, also auch das Füllhorn ist ganz vielfältig und ich glaube, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde darüber erzählen, aber das wird wahrscheinlich den Rahmen jetzt sprengen.
Jetzt mal Hand aufs Herz im wahrsten Sinne des Wortes, lieber Heribert. Wann geht dir mit der Zusammenarbeit mit dir und deinen Kunden so richtig ein Herz auf?
Wenn der Plan funktioniert. Also das, was man sich vorgenommen hat, das, was man strukturiert hat und man dann plötzlich einfach sieht, hey, das funktioniert. Ja, und wir haben ja auch häufig bei den steuerlichen Strukturierungen muss man in der Regel, um da auch eine bestimmte Verbindlichkeit reinzubekommen, eine verbindliche Auskunft bei den Finanzämtern stellen. Und wenn man das, was man vorher konzipiert hat, dann halt auch an der Stelle dingfest bekommt für den Mandanten, das ist schon mal toll. Oder bei den Unternehmenstransaktionen, wenn man gut verhandelt hat und mehr oder weniger für alle Parteien ein gutes Ergebnis erzielt hat, da geht einem dann so richtig das Herz auf und dann macht es dann auch richtig Spaß, der Berater zu sein.
Vielen Dank. Großartig. Also ihr müsst euch, wenn ihr Heribert sehen könntet, ne? Also Heribert strahlt hier tatsächlich aus allen Poren seines Körpers, absolut grandios und das, was er erzählt, das ist absolut Gold wert. Aber was ich total spannend finde, ist, hier kommt nämlich genau diese Krux zwischen den Werten, über die ich immer spreche, das heißt den Werten einer Unternehmung die eher, ich sag mal, intrinsisch motiviert sind, ja, und den Werten tatsächlich, wenn es um die monetäre Bewertung. Denn der Übergang ist genau der. In dem Fall, wenn es um einen Ehestreit geht, da geht es um die Existenzsicherung der Unternehmung. Da geht es darum, dass das Unternehmen tatsächlich am Ende des Tages noch da ist, egal wie groß der Streit ist. Und da muss man überlegen, wie viele Menschen mit ihren Familien vielleicht auch an diesem Unternehmen dranhängen. Ja, und da natürlich das Ganze auch emotionsgeladen dann ist.
Alexander, ich glaube, dass diese beiden Bereiche an der Stelle auch gar nicht so weit auseinanderdriften, weil mein Vater hatte immer einen Spruch gehabt, er war Altphilologe und hat immer gesagt, recte facienti nihil timendum. Also wer recht handelt, hat niemals etwas zu fürchten. Und mein Beratungsansatz ist auch immer der, dass man fair ist. Ja, und das, da bin ich auch ganz einfach immer der Berater, der auch, wenn er eine Partei ist von einer Seite, aber durchaus auch die Motivation oder die Motivationsgründe der anderen Partei versucht zu verstehen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Weil es bringt nichts, Fronten aufzubauen, sondern das hast du ja auch ganz häufig bei Erbstreitigkeiten, wo du Konfliktsituationen hast. Du musst diese Thematiken, egal ob bei Erbstreitigkeiten, bei Scheidungssachverhalten, musst du versuchen zu versachlichen. Weil ansonsten kommst du aus dieser Thematik nicht raus. Und es bringt kein etwas. Und wie heißt es so schön bei uns? Wie macht man ein großes Vermögen klein? Entweder durch Erbstreitigkeiten oder durch Scheidung. Ja. Und das nützt niemandem etwas zu streiten. Und da muss man ganz einfach eine sachgerechte Lösung finden, um diese emotional aufgeladenen Situationen ganz einfach zu versachlichen. Und da dienen wir häufig als Fachmoderatoren, als Puffer, wo man hingeht und sagt, jeder kann mal mehr oder weniger seine Sichtweise bei uns abladen. Und wir überlegen uns, wie man diese beiden Sachen zusammenbringen kann. Und diese Funktion hast du auch manchmal, wenn du vom Gericht oder halt hier auch als Schiedsgutachter engagiert wirst, dass du halt nicht nur eine Partei sehen und anhören musst, sondern halt beide Parteien. Und du musst nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, dann dafür eine Lösung zu finden. Und deshalb sind da auch die Unternehmenswerte, die wir ermitteln, mit den, ich sag mal, moralischen Unternehmenswerten, die du meinst, durchaus kongruent und auch die moralischen Thematiken sind an der Stelle sehr wichtig, um die anderen Unternehmenswerte dann auch reell in Wirkung zu bringen.
Das hast du wunderschön ausgedrückt. Und wie ich finde, sind das wirklich Unternehmenswerte, liebe Freunde und liebe Zuhörer da draußen, frisch geröstet. Absolut großartig.
Niggemann to go. Gold Goal.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wie kommen die Menschen zu dir? Wie können die Menschen dich auffinden und was ist denn für die Zuhörer drin heute? Wo sagst du dem Mensch, die und die Sache könnt ihr schon mal im Vorfeld achten, denn das, was du gerade vorgetragen hast, ist ja keine Sache und das ist so ähnlich wie ein Feuer, das passiert ja nicht plötzlich. Es ist immer nur die Frage, wann es passiert, oder?
So ist das. Also ich sage immer, mein berühmtes Vier-Stufen-Modell, wenn jetzt so eine Nachfolgethematik ansteht, sind vier Stufen ganz einfach zu beachten. Die erste Stufe, wo die meisten Leute gar nicht dran denken, ist, habt ihr für eure Gesellschafterstellung schon Vollmachten? Ja, das heißt, jeder von uns ist nicht davor gefeit, dass ihm morgen etwas passiert. Häufig ist das Operative geregelt über Mitarbeiter, über angestellte Geschäftsführer oder Co-Geschäftsführer, wie auch immer. Aber die Gesellschafterstellung, ja, das heißt die Frage, können Gesellschafterbeschlüsse form- und fristgerecht und gefasst und abgeschlossen werden oder halt auch nur allein die Feststellung von Jahresabschlüssen, ist nicht geregelt oder häufig nicht geregelt. Das nächste hat man mehr oder weniger vorgesorgt. Ich weiß, man will nicht darüber nachdenken, aber die Übergabe der Lebensleistung ist doch eigentlich die Champions League des Unternehmers. Ja, das heißt, man hat jahrzehntelang Werte geschaffen, die gegebenenfalls von heute auf morgen durch Unfall, wie auch immer, gefährdet sind. Und da zu spät zu agieren, weil man das Thema einfach beiseite schiebt und sagt, naja, kann ich mich morgen noch drum kümmern? Diese Sachen ist meine persönliche Erfahrung und du kennst ja die Geschichten. Die passieren nicht mit Ansage, sondern häufig aus dem Nichts heraus, aus dem Schwarzen, aus einer glücklichen Situation. Und die reißen einen ganz einfach in ein ganz tiefes Loch rein, aus dem man dann auch erstmal wieder rauskommen muss. Und ob das Unternehmen das dann überlebt, ja, weil das sind ja auch häufig charismatische Unternehmer, die solche Unternehmen dann leiten, das ist dann fraglich. Also die erste Stufe ist immer erstmal, kümmert euch bitte um Vollmachten, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und entsprechende Regelungen, die notwendig sind, um nicht nur eure Familien sicherzustellen, sondern halt auch dementsprechend das Unternehmen sicherzustellen. Die zweite Thematik ist ganz einfach die, dass gegebenenfalls man sich überlegen sollte, ja, wie möchte ich das denn überhaupt machen? Und wenn man also diese Übergabe machen, ne, und wenn man sich das überlegt hat, dann sollte man, und das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, seine Überlegungen auch mit den potenziellen Übernehmern teilen. Weil auch da ist ganz häufig es so, dass das, was man als Unternehmer denkt, nicht unbedingt das sein muss, was der Übernehmer möchte. Von daher gesehen ist da ein offenes und ehrliches Gespräch wichtig. Und auch da ein kleiner Tipp von mir. Bitte nicht vergessen, ein Unternehmer, der so etwas selber aufgebaut hat, überlegt in der Situation sachlich logisch von der Unternehmersicht her. Wenn man das an ein Kind übergeben will, sieht das Kind aber in erster Linie nicht den Unternehmer, sondern den Papa oder die Mama. Ja, das heißt, man will dann gegebenenfalls dem Papa oder dem Mama oder der Mama jetzt auch nicht unbedingt vors Schienbein treten, weil man das einfach nicht möchte und erzählt dann unbedingt nicht oder erzählt dann auch nicht unbedingt das, was man wirklich will. Also auch da bedarf es einer entsprechenden Häufigkeit der Gespräche und des Hinterfragens und des Commitments. Das ist ein Zeitablauf. Das macht man nicht von heute auf morgen. Das Gespräch ist ganz wichtig. Dann der nächste Punkt. Sehr häufig, wenn dieses Gespräch dann gelaufen ist, ergeben sich ja bestimmte Strukturen oder Strategien. Und da kann es halt sein, dass man im Rahmen des Unternehmensverbundes Vorstrukturierungen schaffen muss, weil man zum Beispiel sagt, gut, der eine Erbe soll jetzt zum Beispiel die Grundstücke bekommen, weil er an dem Betrieb nicht interessiert ist, und der andere Erbe soll zum Beispiel dann nur den Betrieb bekommen. Ja, und das ist dann halt auch so abgesprochen. Jetzt ist das aber steuerlich verknüpft. Jetzt muss man gucken, dass man das, bevor man das übergabereif bekommt, das steuerlich umstrukturiert. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Und nicht nur Zeit von der Überlegung, wie man das macht, sondern auch ganz einfach formelle Thematiken und Fristen und Eintragungszeiten und. Und da sind die Sachen sehr häufig langwierig und komplex. Auch das muss man mit einbeziehen. Und wenn diese Vorstrukturierung stattgefunden hat und dann die Übergabe auch irgendwann stattgefunden hat, dann ist es auch in der Nachpflege wichtig zu gucken, dass diese Sachen immer nachjustiert werden. Weil auch da ist das Leben, geht ja weiter. Ja, und was heute richtig war, muss in 3 Jahren lange nicht mehr richtig sein. Da muss man halt gucken, muss man gegebenenfalls noch nachjustieren. Also das sind einfach von dem Nachfolgeprozess her ein paar Tipps aus der Vergangenheit, wo ich sage, bitte dran denken, wenn man jetzt das angeht. Und dann den letzten auch wichtigen Punkt nicht vergessen, weil das betrifft einen dann selber, sich frühzeitig Gedanken machen, was will ich denn danach machen? Weil das erlebe ich auch ganz häufig, dass viele Unternehmer dann nicht loslassen können, weil sie natürlich einen Großteil ihrer Zeit an dem Aufbau des Unternehmens beteiligt waren oder das vorangetrieben haben und das ihren Lebensinhalt darstellte und plötzlich dieser Lebensinhalt weg ist. Und viele geben dann auch nicht ab, weil sie dann gar nicht wissen, was sie danach tun sollen. Also auch da, das bedarf ganz einfach eines schönen Rotweins, vielleicht einer netten Zigarre oder einer schönen Reise, einem schönen Wellness-Wochenende, um mal darüber nachzudenken, zu sinnieren, was will ich denn dann mit der plötzlich gewonnenen Zeit für mich persönlich dann anstellen.
Das sind wunderbare Worte, denn, liebe Zuhörer, ihr hört es von einem Mann, der sich wirklich im Business auskennt. Das Leben ist da, um es zu leben. Ja, und es ist nicht dafür da, nur ein einziges Ziel im Leben zu verfolgen, und zwar eine Unternehmung zu gründen und die vielleicht auch weiterzugeben, sondern das Leben ist da, um zu leben. Wie ich finde, absolut großartig und ganz, ganz wichtige Worte, die auch die Werte hier an dieser Stelle wieder zusammenschweißen. Grandios. Wenn man also den Ratschlägen von Heribert folgt an dieser Stelle, liebe Leute, legt euch einen Notfallordner an und denkt einen Schritt weiter. Geht hin, schreibt euch auch mal auf, nach dem Notfallordner ist vor dem Notfallordner, was möchtet ihr eigentlich danach tun? Ja, und es gibt eben auch ein Leben vor dem Tod. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, wo ihr auch auf die Hilfe von Heribert zurückgreifen könnt. Das heißt, kontaktiert ihn und wir packen die Informationen, die zu Heribert führen, selbstverständlich in die Shownotes. Und ja, vielleicht hat der Heribert für euch auch eine Vorlage, wie man einen Notfallordner erstellt, ja, fürs Business. Dann kommen wir, glaube ich, schon einen ersten Schritt weiter. Denn wer gut vorbereitet ist, der hat natürlich auch später viel, viel schneller ein Ergebnis, ja, um das Unternehmen vielleicht auch innerhalb der Familie oder auch in gute dritte Hände weiterzugeben. Heribert, habe ich das so einigermaßen zusammengefasst?
Hast du perfekt zusammengefasst und wen es interessiert. Also ich habe speziell eine Gliederung für Unternehmer gemacht. Es gibt ja auch ganz viele Notfallordner, die man von den Banken durchaus bekommt, aber die haben jetzt nicht unbedingt diese Spezifikationen, die ein Unternehmer braucht. Dann sind halt häufig sehr bankorientiert. Ich habe Vorlagen dafür, die ich dann halt auch kostenfrei gerne zum Download zur Verfügung stelle. Und da kann auch jeder dann gerne drauf zurückgreifen.
Sehr stark. Also ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, trotz deines vollen Terminkalenders zu mir im Podcast vorbeizuschauen. Dafür ein großes Dankeschön, lieber Heribert.
Immer gerne, Alexander.
Das war eine weitere Podcast-Folge Negemann to go. Alles andere ist kalter Kaffee. Liebe Grüße, Alexander und
Herbert.
Nach der Kaffeepause ist vor der Kaffeepause. Mehr frisch geröstete Unternehmenstipps bekommst du auf alexandernegemann.de und natürlich in der nächsten Folge von Negemann to go. Von der 5B-Strategie bis zur Kaffeemethode. Alles andere ist kalter Kaffee.